Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Wast wünscht viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema: Travel Retail, die Zukunft des Flughafens zwischen Innovation und Erlebnis. Und wer könnte hier eine bessere Gesprächspartnerin sein als mein heutiger Gast? Amanda Mai Kwangduk, ihres Zeichens Head of Vision Hub der Garage, eine hundertprozentige Tochter der Gebrüder Heinemann. Hallo Amanda, schön, dass du da bist.
Hi Kai, freut mich, dass ich hier sein darf.
Amanda, ich hoffe, ich habe Garage richtig ausgesprochen oder Garage oder wie wird es richtig ausgesprochen?
Also im Deutschen sagen wir immer Garage.
Okay.
Und wenn wir dann aber, sobald wir jetzt ins Englische gehen, sagen wir eigentlich immer Garage.
Okay, dann wählen wir mal Garage für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Bevor wir wirklich in die Materie einsteigen bezüglich unseres Topics, stell dich doch bitte einfach mal kurz unseren Hörer vor und wer du bist, was du machst und was dich, ja, sozusagen tagtäglich motiviert. Und dann interessiert uns natürlich auch noch, weil unser Podcast Disrupting Complexity heißt, was heißt Komplexität für dich und wie gehst du damit um und hast du vielleicht eine Anekdote für unsere Hörer, beruflich oder privat, wie du Komplexität im wahrsten Sinne des Wortes überwunden hast?
Okay, also ich heiße Amanda und leite das Vision Hub der Garage in Hamburg. Und die Garage ist eine 100-prozentige Tochter der Gebrüder Heinemann, dem Travel Retailer aus Hamburg, den es seit 1879 gibt. Und die Garage besteht aus zwei Elementen. Also einerseits dem Vision Hub, wofür ich verantwortlich bin. Und dann haben wir noch Ventures. Und als Vision Hub beschäftigen wir uns mit der Zukunft von Travel Retail und dem Ökosystem rund um das Reisen und um den Handel generell. Das heißt, wir schauen uns also Trends, Impulse aus dem Markt an und insbesondere auch menschliches Verhalten und Bedürfnisse und bauen darauf basierend dann Zukunftsszenarien, aber auch Geschäftsmodelle und Konzepte, die wir dann auch teilweise ausgründen, also in Richtung Venture Building dann. Und wir fokussieren uns bei allem, was wir machen, auf die Bereiche Travel, Trade und Tech und blicken dabei immer durch die Linse von menschlichen Bedürfnissen. Das ist uns ganz wichtig, das in den Mittelpunkt zu stellen. Tagtäglich motiviert mich persönlich immer das Lernen.
Okay.
Und damit meine ich nicht nur fachliches Lernen, sondern auch so persönliches Lernen. Und das gibt mir immer das Gefühl, dass ich in Bewegung bin und dass es da draußen noch ganz viel zu erleben gibt und zu entdecken gibt.
Aber was genau dann privat lernen? Sprachen oder?
Also alles Mögliche quasi von Sportarten oder auch, also ja, kulinarisch, dafür begeistert man mich dann tatsächlich sehr und halt einfach so über den Tellerrand hinausschauen, was man so tagtäglich macht tatsächlich. Also es geht aber auch irgendwie Richtung Kunst, Kultur, was ich sehr spannend finde. Und persönliches Wachstum, ehrlicherweise auch. Also viel mit dem, ja, Mensch an sich, mich auseinanderzusetzen.
Ja, spannend. Da hast du einiges zu tun.
Einiges.
Ich würde gerne noch mal kurz auf deine Ausführung eingehen bezüglich Garage. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde ja Garage gegründet, um den Status quo von Travel und Retail, ich sag's mal ganz salopp, herauszufordern und die Reiseerfahrung der Zukunft zu gestalten im weitesten Sinne. Kannst du uns ein bisschen mehr über diese Vision erzählen oder wie kam es denn zur Gründung von Garage?
Also vielleicht zur Gründung der Garage und wie es dazu kam, zur Historie. Also 2019 haben unser Managing Director Lennart Niemann und Max Heinemann, Co-CEO und Eigentümer von Gebrüder Heinemann, nämlich die Idee der Garage entwickelt. Also ein externes Vehikel für Gebrüder Heinemann zu bauen, um die Industrie zu innovieren. Weil Travel Retail ist schon wirklich eine sehr spezielle Industrie und alle reisen vielleicht und gehen dann auch durch so einen Duty-Free-Shop. Aber keiner setzt sich so richtig damit auseinander, was da eigentlich für ein Ökosystem dahinter steht und was da auch für eine Komplexität dahinter steht. Diese ganzen Produkte und das ganze Sortiment und auch diese ganzen Erlebnisse eigentlich da an diese Stelle und an den Ort zu bringen. Weil der Flughafen ja doch dann auch sehr restriktiv ist, auch mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und wir ja auch einen internationalen Marktplatz haben. Genau. Und die beiden haben dann die Idee entwickelt und die Garage dann gegründet und wir sind 2020 live gegangen, was für uns persönlich sehr spannend war, weil wir 15 Tage vor Lockdown live gegangen sind. Und der Lockdown war jetzt auch nicht unerheblich für unsere Industrie und genau.
Ja, spannend. Also ich weiß jetzt nicht, also die Folge wird sicherlich ausgestrahlt werden nach der allgemeinen Ferienzeit in Deutschland, aber ich war jetzt auch wieder in der Ferienzeit unterwegs und seit ich wusste, dass wir miteinander sprechen, habe ich auch ein bisschen versucht, mehr drauf zu achten, wirklich an verschiedenen Flughäfen, wie denn zum Beispiel das Travel Retail oder die User Experience aufgebaut ist. Und das fand ich schon ganz interessant, kommen wir aber später nochmal zu. Du hattest vorhin auch noch das Thema Ventures erwähnt, was ich auch ganz spannend finde, weil man das ja nicht unbedingt jetzt erwartet im Zusammenhang mit Gebrüder Heinemann oder halt mit Garage, also Garage schon, weil ich verstanden habe, dass es ein Part von euch ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Garage Ventures die erste dezidierte Venture-Firma für Travel und Retail. Ist das korrekt?
Ja.
Okay, Haken
sehr
dran.
Sehr gut beobachtet.
Haken dran. Wie unterstützt ihr denn die Gründer, die die Zukunft sozusagen durch das Ventures-Geschäft gestalten sollen von Travel und Retail?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben natürlich zum einen das ganze Thema Distribution, womit wir quasi Startups unterstützen können. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wir den direkten Zugang zu Gebrüder Heinemann haben als größeren Kunden, aber auch natürlich mit dem ganzen Netzwerk, was Gebrüder Heinemann mitbringt. Und uns ist insbesondere aufgefallen, dass für Early-Stage-Startups ist das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, mit uns da in Verbindung oder in Verbindung zu treten, weil die Startups natürlich mit uns gleich einen Corporate Client haben, der aber auch international unterwegs ist. Und damit bauen die halt für sich gleichzeitig mehr Glaubwürdigkeit und bekommen dadurch aber auch eine tolle Beziehung zu einem Industriepartner.
Verstanden. Ich glaube, ihr habt ja auch eine strategische Plattform aufgebaut, um halt sozusagen die Startups zu unterstützen, richtig?
Genau. Ja. Und da sind wir auch noch stetig dabei, die weiterzuentwickeln. Ja. Also das Team arbeitet da sehr stark dran. Und was da natürlich spannend ist oder wie wir die dann aufbauen, ist so, dass wir ermöglichen halt diesen Beziehungsaufbau zu Corporates und auch zu Entscheidungsträgern direkt, was halt einfach für Startups, wenn es halt darum geht, auf welche Fläche kommen sie zum Beispiel, in welche Märkte, in welche Locations, ist das halt natürlich sehr schön, wenn es halt schnell geht, ne, weil ja, sie verdursten ja sonst dann auch schon mal. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir uns halt mit, ja, in unterschiedlichen Ländern mit den Tourism Boards vernetzen. Also insbesondere in der Region Asia Pacific, weil wir haben halt auch ein Ventures-Team in Singapur sitzen für diese Region. Und das ist natürlich ganz spannend, da in diese Travel Economy reinzukommen. Weil wir halt zum Beispiel auch wissen, dass also grundsätzlich tragen, glaube ich, alle Firmen, die so im Bereich Travel und Tourism unterwegs sind, ungefähr so 10% der globalen Ökonomie bei. Mhm. Und wenn man aber jetzt guckt, wie viele Startups dann Funding bekommen, sind das irgendwie nur so 1% oder so, die halt in dem Bereich Travel unterwegs sind. Und das ist natürlich für uns, ist das halt ein toller USP einfach, uns da zu positionieren und zu sagen, hey, wir stehen für das Thema und sprecht mit uns.
Also denkst du, dass dann noch ein bisschen, sagst es mal ein bisschen bildlich, grüne Wiese noch ist für Startups in dem Bereich?
Ja.
Oder eher unterrepräsentiert in der Förderung? Ich denke, es gibt ja einige Startups, die in dem Bereich aktiv sind oder aktiv sein möchten, aber halt nicht so recognized werden wie jetzt zum Beispiel andere Startups aus dem Pure-Tech-Markt oder so.
Ja. Ja, total. Also weil es da, also wie du sagst, unterrepräsentativ.
Um jetzt vielleicht nochmal anzufangen, in die Thematik einzutauchen oder das Topic unseres Podcasts, ist natürlich die Frage, die ich natürlich stellen muss. Logischerweise, wenn man sich die Herausforderungen im Travel Retail anschaut, welche sind denn so die größten Pain Points aus deiner Sicht im Travel Retail und wie können sie aus deiner Erfahrung oder auch jetzt auch aus deinen Tätigkeiten denn aktuell und auch perspektivisch überwunden werden?
Ja, also wir haben da zum einen das ganze Thema demografischer Wandel. Also Gen Y, Gen Z, die shoppen halt einfach anders, ne? Also es ist einfach so, die shoppen einfach anders. Und wir haben natürlich aber auch so geografische Dynamiken, weil wir zum Beispiel Wachstumsregionen haben, wie in Asia Pacific, India wächst sehr stark. Wir haben natürlich auch Middle East. Wir haben immer wieder politische Instabilitäten, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und generell sind wir halt in einem sehr internationalen Markt. Das heißt auch, dass das ganze Konsumentenverhalten ist halt zum Beispiel in Asia Pacific ein ganz anderes als das, was wir hier in Europa erleben. Und wir erleben da halt sehr viele Veränderungen. Wie gehen wir damit um? Also für uns ist es natürlich als Vision Hub sehr spannend, immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen. Weil nur weil man jetzt die Veränderungen beobachtet, heißt es ja noch nicht, dass sich das unbedingt jetzt irgendwie morgen auf die Zahlen auswirkt. Aber wir wissen ja, dass es sich mittelfristig, langfristig auf unsere Zahlen auswirken kann. Und deswegen ist es halt für uns immer sehr wichtig, ja, das ganze Thema Education hervorzubringen und da halt immer wieder aufzuzeigen, hey Leute, da draußen verändert sich der Markt, das sind die Bedürfnisse, da soll es irgendwie hingehen. Lass uns drüber sprechen, was können wir eigentlich für Lösungen entwickeln.
Da würde ich gerne nochmal einhaken, Thema Bedürfnisse, um wo kann es hingehen? Vollkommen klar, dass ihr im Vision Hub natürlich eigentlich vor der Welle schwimmen müsst, um halt die Trends zu erkennen, wo geht die Reise hin. Aber es gibt ja keine Zukunft, ohne die Gegenwart zu beleuchten. Normalerweise. Die Frage ist ja, was siehst du denn, wie sich die Bedürfnisse wirklich ändern? Klar, das eine sind die kulturellen Aspekte, die man sicherlich hat in verschiedenen Ländern, wie du sagst, Einkaufsverhalten. Wo siehst du denn die größten Treiber drin, wie sich die Bedürfnisse verändern? Oder was sind die größten Treiber aus deiner Sicht?
Das Thema Digitalisierung ist natürlich ein großer Treiber und auch viel, wie shoppt man Domestic? Mhm. Also wir sprechen halt immer von Domestic versus Travel Retail. Und ja, und die ganzen Trends und Innovationen, die kommen halt meistens, also Richtung Digitalisierung halt ein bisschen später an im Travel Retail. Weil es gibt, glaube ich, kein Einkaufserlebnis, was ja quasi so ist, dass der Kunde kommt ja eigentlich durch deinen Store. Ne? Der muss ja zwangsläufig deinen Store passieren. Also ich sag halt immer, oder wir sagen immer so, wir haben ja an sich keine Traffic-Probleme. Ne? Also sofern es keine Pandemie gibt, haben wir halt immer Traffic. Und aber ganz viel halt das Thema Digitalisierung und halt da auch das Bedürfnis so nach Convenience, die Digitalisierung oder die eine gute Digitalisierung mit sich bringt.
Mhm. Wenn ich mir das Thema mal betrachte, aus losgelöst mal von Travel Retail, sondern rein E-Commerce, das ist das Thema Shopping und Personalisierung, das heißt Kundendaten, Segmentierung, Profilierung von Zielgruppen, von einzelnen Personas, ja, mittlerweile unheimlich wichtig geworden und es wird ja immer wichtiger werden, das heißt, wie spreche ich meine Kunden zielgerichtet an? Wie siehst du denn das Thema Personalisierung in Travel Retail? Kann sie aktuell schon effektiv umgesetzt werden? Ich meine, gut, es gibt Datenschutzverordnungen logischerweise. Aber mein Traum wäre zum Beispiel, wenn ich wirklich durch die Security gehe, ja, und ich werde ähnlich wie durch Beacon-Technologie sozusagen gescannt. Ich bin der Kai Jürgens und komme von da, fliege nach da, ja, und habe durch mein Kaufverhalten vorher quasi schon ein Profil abgegeben, wo ich dann, wenn ich durch den Store gehe, ich spring jetzt ein bisschen rum, gell, sozusagen auf Angebote aufmerksam gemacht werde, die halt zu mir passen, ja, per Push-Nachrichten oder was auch immer. Ja, das gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Sind das auch so Überlegungen, die ihr geht? Denkt ihr, dass sowas hat, also Personalisierung im Travel Retail, obwohl es vielleicht ein bisschen schwieriger umsetzbar ist als jetzt im klassischen Anführungsstrichen E-Commerce oder Commerce generell?
Also definitiv sind das auch Gedanken, die wir haben und auch, die auch hier und da schon mal in so ein Konzept geschmissen wurden. Personalisierung ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und wir stellen uns halt immer die Frage, wo fängt Personalisierung eigentlich an? Mhm. Weil hast du schon Personalisierung, wenn du halt einen Concept Store hast, der halt sehr nischig positioniert ist, weil du halt sagst, damit triffst du irgendwie andere Zielgruppen. Und da haben wir zum Beispiel auch 2021 sind wir da mit einem Konzept live gegangen, Gate Zero. Und da geht's nämlich genau darum, halt so eine Nischenzielgruppe anzusprechen, also den sogenannten New Luxury Consumer.
Mhm.
Also das haben wir damals in Partnerschaft mit Heiß Nobiety gemacht, das Medienhaus aus Berlin, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und genau, das ist so der erste Schritt zur Personalisierung, ne? Wobei du da natürlich auf so eine Zielgruppe eingehst. Das, was du jetzt nennst, das ist natürlich nochmal so eine Hyperpersonalisierung. Und das ist halt genau da, wo es spannend wird. Und da kommen wir dann auch als Vision Hub eigentlich mit dem Gedanken, dass wir sagen, es kann eigentlich nicht mehr nur um den reinen Commerce gehen, weil ich muss halt mir die gesamte sogenannte Traveler Journey angucken. Dass ich halt einfach sage, okay, der Reisende, klar geht der auch einkaufen, aber sein Einkaufsverhalten oder ihr Einkaufsverhalten ist halt auch maßgeblich davon beeinflusst, wie viel Zeit der Reisende hat. Also sprich irgendwie, wie schnell läuft das eigentlich alles an der Security, beim Check-in und wann muss ich irgendwie zum Boarding? Wie gut ist alles ausgezeichnet quasi, also die Wege aufgezeichnet? Und das trägt halt maßgeblich dazu bei, wie gestresst der Reisende auch ist. Und je gestresster der Reisende ist, umso weniger Zeit und Gedanken hat er eigentlich, sich mit dem ja Kaufen, Einkaufen, Einkaufserlebnis zu beschäftigen.
Mhm. Und ich gehe davon aus, oder ich kann mir gut vorstellen, dass dann genau solche Überlegungen in Hyperpersonalisierung dann auch Themen wie KI zum Beispiel auch eine Rolle spielen können, ja. Also wenn du dann Datenanalysen dahinter fahren kannst oder fahren musst vielleicht, wenn man in diese Richtung gehen will, dann kann man sich ja schon annähern, dass man quasi eine Art Predictive Analytics macht, wie viel Zeit hat der Reisende, das eventuell verbunden ist mit einem System, was irgendwie einen anzeigt, okay, so und so lange braucht der Reisende durch die Security, hat vielleicht dann auch nur so und so viel Zeit, um wirklich durch den Store zu gehen. Wie gesagt, ich brainstorme gerade ein bisschen, ich spinne ein bisschen rum.
Ich finde es super.
Weil ich für mich immer so denke, Sachen, die ich für mich cool finden würde, finden vielleicht andere nicht so gut. Ja, aber wenn ich reise, ist es genau das Thema. Entweder bin ich gestresst, ja, also entweder hast du Geschäftsreisen oder Urlaubsreisen. Ja, auf Urlaubsreisen bin ich ein bisschen entspannter beim Check-in, ja, weil ich fliege in Urlaub. Geschäftsreisen können ja mitunter auch ein bisschen nervig sein, ne? Hat vielleicht keinen so guten Termin gehabt, muss dann noch durch, die Leute nerven. Man kennt es. Und dann fände ich es cool, wenn man irgendwann wirklich dahin geht, auch so als Travel-Retailer, wirklich dann viele Sachen miteinander zu verbinden, eine Art Hyperpersonalisierung oder generelle Personalisierung, verbunden mit KI und Datenanalysen. Das natürlich noch connected auch mit der Infrastruktur von einem Flughafen, wo sich die Daten gegenseitig ergänzen, um mir halt du hast gerade Traveler Journey genannt, ja, also wie kann ich eine total smoothe Traveler Journey auch den Leuten bieten, die das eigentlich gar nicht wollen, um es mal so zu sagen, ja, um den Mehrwert halt auch darzustellen. Ich weiß, das ist noch ein Weg hin, ja, durchaus, aber wie gesagt, ich weiß, reisetechnisch relativ viel unterwegs und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und habe gedacht, das wäre jetzt cool, wenn das so oder so oder so wäre. Ja, genau.
Ja, also wir finden ja solche Insights immer super spannend, dann zu hören. Und ich glaube, wir gehen alle auch mit sehr offenen Augen reisen.
Ich würde gerne noch mal kurz den Bogen zu dem Thema Buying Experience, Travel Retail schlagen, sozusagen. Und zwar, das eine ist ja das Thema der Konsum am Flughafen, sei es jetzt in den Shops oder wo auch immer. Das andere ist ja auch, was ja so aus meinen Blickwinkeln immer wichtiger wird, ist die Experience drumrum ums Kaufen. Das erfährt man ja sozusagen jetzt auch in Event-Shops oder Pop-Up-Stores oder was auch immer. Da geht es ja einmal um das Thema so Gesundheit und Wellness, habe ich an manchen Flughäfen auch beobachtet. Es wird immer wichtiger, angefangen von einer simplen Montage bis Sleeping Pots, ja. Dann auch Erlebniseinkäufe. Also es sind ja manchmal auch Live-Demonstrationen mittlerweile auch an Flughäfen. Oder du hast diese interaktiven Displays, ja, wo es dann schon ein Thema AR und VR reingeht. Und auch, also es ist schon schneller geworden, finde ich persönlich, wenn ich durch den Store durchgehe. Ja, man hat auch die Self-Checkout-Kassen sozusagen, die es vor ein paar Jahren auch noch nicht gab, irgendwas da, wo ich mich immer bewegt habe. Ja, das geht um Bequemlichkeit und Schnelligkeit. Also wie siehst du dieses ganze Erlebnis drumherum? Also Beispiel, wenn man an Singapur Airport ist, da würde ich persönlich auch gerne mit meiner Schrankwand einziehen, wenn ich eine hätte. Ja.
Ja. Also diese ganzen Erlebnisse, so interaktive Displays, Live-Demonstrationen, das ist natürlich ein absolutes Must-Have, ne? Also auch einfach, weil du gehst ja in Interaktion mit den Kunden, du hast eine höhere Servicequalität, du hast natürlich auch die Option zur Personalisierung und aber auch das ganze Thema Kundenbindung spielt da eine sehr große Rolle. Und wir wissen aber auch zum Beispiel, dass jüngere Generationen eine höhere Zahlungsbereitschaft besitzen für Services und Experiences. Und insbesondere Services und Experiences, die halt in Fitness, Wellbeing und Relaxation einzahlen. Also Sleeping Pots zum Beispiel, ne? Oder Massagen. Oder irgendwie so ein Space, also wie so ein Coworking Space, wo du dich mal ein bisschen zurückziehen kannst, wo irgendwie Leute Yoga machen können oder so. Also weil du es angesprochen hast, Singapur hat zum Beispiel, glaube ich, auch Flächen, wo du Yoga praktizieren kannst.
Ja, weil ich habe zum Beispiel in Singapur, habe ich das Gefühl, normalerweise hast du ja immer die Unterteilung zwischen Lounges, kann ich in der Lounge, kann ich nicht raus, da brauchst du einen bestimmten Status für. Ich fände es cool, wenn ich das Gefühl hätte, in einem Flughafen, der gesamte Flughafen ist eine Lounge.
Ja. Also damit triffst du natürlich so einen Kern, an dem wir halt auch arbeiten, ehrlicherweise, weil wir halt dann auch sagen, ja, wir gestalten halt die Zukunft von Travel Retail, aber wo findet das denn eigentlich statt, an welchem Ort? Und das ist ja der Airport dann. Also beschäftigen wir uns halt sehr stark damit, was für eine Experience hat man eigentlich im gesamten Flughafen? Und sagen da halt auch, okay, wir müssen eigentlich viel mehr so die menschlichen Bedürfnisse da befriedigen. Und das ist ja zum Beispiel, also menschliches Bedürfnis ist ja immer sehr stark nach Zugehörigkeit, so dieses Community-Feeling. Also dich dann irgendwo wohl aufgehoben fühlen, ne? Und da, das ist ja genau das so, dass du sagst, okay, du kommst in den Flughafen rein und er ist eigentlich wie so eine gesamthafte Lounge und du hast da genug Platz, um zu sitzen, dich auszuruhen, dich auch vielleicht irgendwie hinzulegen, die Füße hochzulegen. Du hast aber auch da einen Space, wo du arbeiten kannst, deinen Laptop aufklappen kannst. Dann hast du irgendwie auch etwas da, wo ja Kinder spielen können zum Beispiel, also für Familien, die reisen. Und all das inklusiver zu gestalten und da halt auch Rückzugsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Bedürfnisse zu finden, das ist halt schon etwas, wo wir halt sagen, da muss die Zukunft des Reisens oder des Flughafens eigentlich hingehen. Weil ja auch, wenn man an so ein Flughafenprojekt denkt, sind das ja immer sehr, sehr, sehr große Megaprojekte, die sehr viel Investitionsvolumen besitzen. Und eigentlich ist es ja viel zu schade zu sagen, das ist halt nur ein Transit Space, wo man halt einfliegt und wieder ausfliegt. Und man müsste ja diesen Ort eigentlich viel mehr nutzen.
Bin ich vollkommen bei dir. Das ist also manche Flughäfen, also, da ist alles immer subjektiv, ne? Aber da denke ich manchmal, die sind so eng, ich muss mich irgendwo auf den Boden setzen mit dem Laptop. Ja, ich kann nicht wirklich vernünftig auch mal ein bisschen abschalten oder vernünftig einfach essen, weil halt einfach die Angebote nicht so hoch sind. Einfach, aber auch der Flughafen gefühlt auch gar nicht dafür ausgelegt ist. Und kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, weil, ne, also eine Experience ist ja auch abhängig von einer Infrastruktur, die man vorfindet. Und ich glaube, ihr beschäftigt euch auch ganz viel mit der Infrastruktur, auch der Zukunft von Flughäfen logischerweise. Wie muss sich denn aus deiner Sicht die Infrastruktur am Flughäfen verändern, um halt auch diesen zukünftigen Anforderungen, die du gerade auch skizziert hast, überhaupt gerecht zu werden? Ich weiß, es ist eine sehr breite Frage.
Das ist eine sehr breite Frage, ja. Aber es ist auch eine sehr spannende Frage und man kann ja auch sehr breit darauf antworten. Und also was du ja auch schon genannt hast, ist ja das ganze Thema Convenience und Speed einfach, ne? Das ist so unabdingbar für, wenn du halt reist. Also du willst ja irgendwie möglichst schnell irgendwo ankommen. Und du willst auch, dass alles möglichst bequem ist, ne? Also dann sprich auch wieder so seamless Erfahrung zum Beispiel. Dann ist es aber natürlich auch so, dass du darüber nachdenken kannst, okay, das ganze Thema Sustainability, welche Rolle spielt das eigentlich, ne? Im Kontext von Flughafen, von Reisen. Und da wissen wir natürlich, das spielt eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist auch etwas, womit wir uns dann auch sehr stark auseinandersetzen. Und die ganze Industrie sich natürlich auch sehr stark auseinandersetzt. Aber da, also wir gucken da natürlich auch nochmal mehr in die Richtung so nachhaltiges ökologisches Design am Flughafen selber, um halt dann auch, wie gesagt, immer so diesen menschlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, weil auch ein menschliches Bedürfnis ist zum Beispiel auch nach Natur. Und wenn du reist, dann hast du ja sehr viel Stress, du hast sehr viel Lärm, das Licht ist oft grell, ne? Also du hast ja auch dann unterschiedliche Zeitzonen, wenn du auf einmal irgendwo ankommst. Und also da halt wirklich so den Mensch in den Mittelpunkt von dem Design eines Flughafens zu stellen und zu schauen, okay, wie kann der sich eigentlich wohler fühlen und wie kann man eigentlich die menschlichen Sinne im Flughafen stimulieren, dass man sich dort wohler fühlt.
Hast du da ein Beispiel?
Ein Geräuschpegel ist zum Beispiel ein ganz großes Beispiel, finde ich. Also du hast ja ständig diese Durchsagen, ne? Also irgendwie Gate C16.
Wo die manchmal auch lustig sein können.
Also manche geben sich sehr viel Mühe und sind dabei sehr lustig, ich gebe dir recht. Aber wenn es halt nicht deinen Flug betrifft, dann kann das halt auch schon nochmal, kann das halt auch schon nochmal störend sein. Und wie gesagt, du hast halt eine ständige Geräuschkulisse. Und da ist es natürlich dann die Frage, wie kannst du eigentlich einen Flughafen bauen, dass diese ganzen Geräusche quasi, ja, gedämpfter bei dir ankommen? Oder wie kannst du auch vielleicht mit neuen Technologien dafür sorgen, dass du vielleicht auch nur noch, ja, Geräusche hörst oder Stimmen hörst, die für dich relevant sind, ne?
Aha.
Also das geht natürlich jetzt aber sehr so in die Thematik rein, mit der wir uns halt beschäftigen, also in die Zukunftsgestaltung. Und da sprechen wir jetzt halt nicht irgendwie von 2025,
klar,
sondern halt eher so in Richtung 2040, ne? Oder wenn nicht sogar 2050. Und also ja, stell dir vor, du hast irgendwie Devices, die du halt quasi in deinem Ohr hast und das wird halt alles rausgefiltert, alles, was für dich relevant ist. Oder es gibt auch schon, also das ganze Thema Wayfinding ist zum Beispiel auch ein Riesenthema am Flughafen und das ist zum Beispiel so, es gibt ja auch schon Technologien, dass wenn du auf dem Screen guckst, dass du theoretisch also nur die für dich relevanten Informationen siehst, ne? Und angenommen irgendwie, wir fliegen beide von München, ich fliege nach Hamburg und du fliegst auf die Malediven, okay? Dann
bin ich dabei.
Findest du halt die ganzen Infos für die Malediven, wenn du auf diesen Screen schaust und ich sehe aber halt meine Infos, die für Hamburg relevant sind.
Ich finde den Punkt Wayfinding ganz interessant, weil es, wie gesagt, ich beobachte immer gerne. Haben wir uns vorher kurz drüber gehalten, ich war ja letztes Jahr in Japan. Und wenn du dann in Tokio landest, du hast gefühlt alle 100 Meter einen Mitarbeiter stehen, der dich weiter winkt, in welche Richtung du gehen sollst. Könnte man natürlich jetzt sagen, okay, das könnte man natürlich auch digitalisieren. Ja, Das fand ich total interessant, weil normalerweise hast du klar die üblichen Flughafenschilder, ja, aus dem Wayfinding, sei es per App oder wie auch immer, oder sei es halt durch clevere Gestaltung der Räumlichkeiten, ja, mit Farbgebung, Licht, ne, also so intuitives Guiding. Aber da waren wirklich dann, ich glaube, gefühlt alle 100 Meter stand jemand und hat den Weg weitergewunken durch den ganzen Flughafen, ja, bis zum Gepäckband.
Ja. Spannend.
Also kann man auch machen, ja, bringt wahrscheinlich viele Jobs, aber da habe ich mir auch gefragt, okay, warum, das kann man doch sicherlich auch irgendwie digitalisieren. Also vielleicht, um das nochmal kurz zusammenzufassen für mich, also du sagst, die Gestaltung der zukünftigen Flughafeninfrastruktur wird sich logischerweise an den Bedürfnissen der Reisenden orientieren müssen. Oder ist das für dich ein Muss oder ist das ein Kann oder Soll?
Für uns ist das ein Muss. Also für mich ist das ein Muss, absolutes Muss, dass du das befriedigst, um halt eine positive Experience zu schaffen. Also, weil, ich meine, wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Technologien in der Garage, in dem Vision Hub. Und wir sagen halt aber auch, dass, also Technologien müssen halt da eingesetzt werden, wo sie Sinn machen. Und auch da idealerweise halt störungsfrei, ne, oder störfrei.
Ja.
So, und weil, also ein Beispiel, ne, du kennst es bestimmt, ein Chatbot. Ein Chatbot, der nicht richtig funktioniert, ja, und dich da quasi immer wieder im Loop zum gleichen Ausgangspunkt bringt, ne? Also mich macht das wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Absolut. Also es gibt halt auch so sehr, sehr gute Beispiele, aber es gibt auch, wie du sagst, sehr, sehr schlechte Beispiele für Chatbots, ne? Das ist genau das Thema, wo man den Mehrwert erahnt, ihn aber nicht erfährt.
Ja, genau. Ganz genau. Und für uns ist es dann halt so, dass wir sagen, okay, also all diese Weiterentwicklungen, die müssen halt aber das berücksichtigen, was der Mensch halt eigentlich wirklich braucht und wonach der wirklich strebt und was er wirklich sucht, ne? Und dann hast du natürlich, aber weil du es auch gerade gesagt hast, ich greife das jetzt mal auf, nämlich, weil wir einmal von den menschlichen Bedürfnissen sprechen, aber dann gibt es natürlich auch noch reisende Bedürfnisse, ne? Und die reisenden Bedürfnisse sind ja auch viel dieses Thema Erkunden, Entdecken. Und wie kann man das eigentlich am Flughafen auch schon abbilden? Das ist halt auch eine große Fragestellung. Weil wenn man mal den Flughafen so nimmt als wie so ein Wirtschaftsbereich, ne, und ja, für viele Städte, also für die großen Hubs sind die Flughäfen ja auch schon einfach Wirtschaftstreiber. Und da ist es ja aber auch so, dass wenn du da halt sehr viel Flugverkehr hast, sehr viel Passagieraufkommen, ne, ist es immer so, wenn du am Flughafen ankommst, das ist ja dein Gate oder das Gate zu deiner Stadt. Also welche Verantwortung haben da eigentlich so Städteentwickler, Länder, sich damit auseinanderzusetzen und einfach zu sagen, okay, wir wollen hier so ein Aushängeschild haben und die Leute sollen irgendwie, sobald sie quasi ja den ersten Fuß in unser Land setzen, sollen sie irgendwie unser Land spüren, unsere Kultur spüren, das, was wir hier vor Ort haben und diese Besonderheiten.
Also gebe ich dir absolut recht. Normalerweise ist es ja auch relativ nüchtern, wenn man ankommt. Sicherlich gibt es die ein oder anderen Ausnahmen weltweit, die es zumindest auf ein anderes Level gehoben haben. Aber im Grunde ist es ja, dass man sagt, okay, ich möchte schnell wie möglich die Security durch und dann mein Gepäck und ab ins Hotel.
Ja, absolut. Also wie du sagst, es gibt ein paar gute Beispiele. Und ja, damit beschäftigen wir uns auch aktuell. Und ja.
Aber haben dann solche Erfahrungen, wie du die du gerade geschildert hast, habt ihr da irgendwie Erhebungen oder Analysen, dass das einen direkten Impact sozusagen auf die Wahrnehmung der Reisenden, nenne ich es mal, des Flughafens und aber auch aufs Shoppingverhalten hat?
Ja, also wir wissen zum Beispiel, dass ich Denglisch immer so, aber auch nur,
absolut,
weil wir halt
okay,
einfach
das mache ich leider
so
auch.
International arbeiten und auch mit internationalen Studien immer. Aber es gibt halt diese Studie, die halt sagt, also wenn die Customer Satisfaction um 1% steigt, dann steigt dein Non-Aeronautical Revenue um 1,5%.
Okay.
Was ja schon eigentlich eine sehr schöne Korrelation ist in unserem Kontext und wo wir uns natürlich dann aber auch sofort mit der Frage beschäftigen, was bedeutet Customer Satisfaction, ne? Das ist ja auch so groß und wo fängt die an, wo hört die irgendwie auf? Ist das irgendwie bei dem Hallo der Verkäuferin irgendwie vor Ort, ne, die mir dann irgendwie nochmal die Creme zeigt? Oder ist das irgendwie bei einem Self-Checkout? Oder also wird das irgendwie durch irgendwelche Technologien mit unterstützt? Genau, also damit beschäftigen wir uns natürlich sehr stark. und wissen halt aber auch, dass Customer Satisfaction hat halt ganz viel damit zu tun, wie so dein emotionales Erlebnis am Reisen ist, ne? Oder beim Reisen ist, am Flughafen ist.
Was natürlich zum Teil dann auch relativ ist ja immer eine subjektive Erfindung. Also die Customer Satisfaction. Deswegen war ich vorhin auch so ein bisschen verpichter drauf, so ein bisschen reinzugraben, das Thema so Data Analytics und Personalisierung. Ich glaube, wenn man dann wirklich irgendwann in die Personalisierung kommt, dann hat man noch viel mehr Indikatoren und KPIs, an denen man wirklich eine Customer Satisfaction dann messen kann. Ja, weil so kann es ja sein, dass es relativ subjektiv ist.
Total. Also damit machst du natürlich einen Riesenfass drauf, ne? Aber das ist ja auch da die Komplexität.
Ja.
Und das ist ja auch genau das, was unseren Job natürlich auch so komplex macht, weil wir halt so unterschiedliche Faktoren berücksichtigen müssen und am Ende auch so unterschiedliche Datenquellen haben, die wir eigentlich zusammenbringen müssen, harmonisieren müssen, um dann irgendwie auch ja eine echte Personalisierung oder Hyperpersonalisierung zu ermöglichen.
Ich würde jetzt gerne das Thema nochmal Digitalisierung aufgreifen, weil du es vorhin so schön erwähnt hast. Und vielleicht nochmal, wenn es möglich ist, noch ein bisschen tiefer einsteigen oder noch ein bisschen konkreter werden. Wenn ich zum Beispiel so eine Frage an dich habe, so was siehst du denn, welche digitalen Innovationen verbessern aus deiner Sicht denn eine Reiseerfahrung oder die Reiseerfahrung am meisten? Aktuell vielleicht sogar schon oder logischerweise auch aus deinem Tätigkeitsfeld auch perspektivisch?
Also aktuell muss man schon sagen, das wissen wir auch aus Studien, dass halt das ganze Thema rund um Security, ne? Also es gibt ja immer mehr Flughäfen, die diese neue Technologie haben, ja, wo du halt nicht mehr deinen Laptop auspacken musst und so alles, ne? Das ist natürlich was, da merkt der Reisende das halt natürlich sofort. Und das wissen wir auch, dass das halt sich sehr positiv quasi auf den Stressfaktor auswirkt. Allerdings aber auch bedeutet, dass wenn die Reisenden halt erstmal wissen, okay, ich brauche jetzt weniger Zeit am Flughafen, ne, dann kommen sie halt auch knapper. Was dann natürlich auch bedeutet, weniger Zeit.
Ja.
Für das Shopping-Erlebnis, sag ich mal. Oder für das Retail-Erlebnis. Aber das ist natürlich irgendwie, also alles, was du halt machen kannst, um mehr Convenience und Speed reinzubekommen. Also sprich auch, wir wissen auch, dass Reisende viel mehr gewillt sind, jetzt so Daten preiszugeben, um halt auch höhere Convenience-Angebote zu bekommen und auch mehr Speed quasi in ihrer Reisejourney zu haben.
Ich gehe davon aus, ich bin mir ganz sicher, dass ja auch die Retail-Shops, die es am Flughäfen logischerweise gibt, die sind ja nach einem bestimmten System halt aufgebaut, nach einer gewissen Buyer-Journey oder User-Journey. Siehst du da auch so Sachen, wie es zum Beispiel, vielleicht ein blöder Vergleich, aber er kommt mir gerade in den Kopf, was Amazon zum Beispiel mit den Brick-and-Mortar-Shops gemacht hat. Ja, dass du, wie ich vorhin erwähnt, über Beacon-Technologie gescannt wirst und dann wirst du quasi erfasst in der Area. Ja, und dementsprechend wird halt immer wieder dieses Konzept geändert, weil natürlich dann in fast Echtzeit dann sozusagen dann Datenanalysen gefahren werden können. In welchen Ecken halten sich die Kunden mehr auf? Was funktioniert? Welche Produkte funktionieren? Ja, muss man vielleicht das ganze Konzept ändern? Wie siehst du solche Möglichkeiten am Flughäfen? Klar, es ist natürlich immer dann auch von dem Betreiber abhängig, von der Infrastruktur. Ja.
Also was wir teilweise schon machen an einigen Standorten ist so das ganze Thema, dass wir, also Gebrüder Heinemann, ne, dass wir uns halt anschauen, wie ist so der Passenger Flow, ne, und was sind so White Spots eigentlich in diesem Store Layout. Also das wird teilweise an einigen Standorten schon getrackt und das ist natürlich etwas, da muss man halt auch noch viel mehr investieren. Da kommen wir dann halt immer wieder auch zu dem Punkt Komplexität, weil du halt diese unterschiedlichen Daten zusammenbringen musst. Und am Ende ist Datensammeln halt nicht alles, weil einer muss es halt auch analysieren, ne? Und halt verstehen können, interpretieren können und daraus ja auch Aktionen ableiten. Weil sonst sammelt man halt sehr, sehr viel, aber kann nicht so viel damit machen. Aber generell ist das natürlich ein Ansatzpunkt, also wo auf jeden Fall auch schon was gemacht wird, was aber auch noch zukünftig mehr gemacht werden muss. Und halt sprich auch dieses ganze Thema Richtung Autonomisierung, Automatisierung auch, ne? Also da kann, glaube ich, ganz viel im Bereich Flughafen eigentlich passieren. Also sprich auch nicht nur die ganzen Retail-Outlets oder auch zum Beispiel, was du so im Food- and Beverage-Bereich hast, ne? Sondern auch so, wenn du so an überhaupt autonomous Vehicles denkst, ne? Also wie kommt irgendwie der Koffer vom Flugzeug aufs Gepäckband und so.
Und das dann in Echtzeit selber als Passagier tracken zu können, ne? Wo ist mein Koffer gerade?
Ja.
Es gab ja früher mal das haben wir einige genutzt, die kleinen Tricks mit den Apple AirTags.
Hast du so einen?
Ich habe so einen, ja.
Okay. Und gibt dir das so Erleichterung dann?
Ja, sagen wir mal so. Also jetzt bei innerdeutschen Flügen brauche ich es nicht. Aber wenn man halt, wir haben manche Ziele angeflogen, wo man öfter schon gehört hat, dass die Koffer nicht unbedingt so ankommen. Ja, und da habe ich das durchaus für mich als emotionale Sicherheit genutzt. Ja, wohl wissend, wenn der Koffer weg ist, ist der Koffer weg. Ja, aber ja, wir haben es wirklich aber nur für selektive Reisen genutzt. Also jetzt nicht für alle. Okay. Aber ich fand schon ganz interessant dann auch wirklich, wenn man gelandet ist, okay, Koffer ist hier.
Ja. Ja. Ja, das ist natürlich dann, also, weil wir ja über menschliche Bedürfnisse geredet haben, ne, das ist natürlich immer so ein Thema von, du hast ja dann da die Kontrolle in dem Moment, ne, also ein gefühltes Kontrollempfinden ist ja dann da. Und das gibt halt natürlich auch wiederum, also vielen Reisenden dann auch eine Sicherheit und ja, ein Wohlbefinden.
Genau. Weil man natürlich nicht gerne Zeit am Lost and Found irgendwie verbringt, ja. Also, da habe ich schon ein Scheitern sehen. Muss man so sagen. Was mich nochmal interessieren würde, Amanda, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, ist halt, aus deiner Sicht, wie können denn Flughäfen und Retailer noch besser zusammenarbeiten? Ich kann mir vorstellen, es gibt ja mitunter nicht immer nur, es ist nicht immer alles nur eitel Sonnenschein zwischen vielleicht Flughäfen, Retailer, unterschiedliche Auffassungen, ja, Ziele, Ansichten. Wie denkst du, kann man da noch besser zusammenarbeiten? Um halt Effizienz und halt im Endeffekt dann muss es ja im Interesse von beiden sein, die Kundenzufriedenheit oder die Reisezufriedenheit zu steigern.
Also in meiner Idealwelt, ne, ist es ja irgendwie so, dass ich den Reisenden in den Mittelpunkt stelle und ja eigentlich so sage, okay, alles, was der Reisende will, das kriegt der auch, so nach dem Motto, ne? Und der muss irgendwie glücklich sein. Und dann würde ich ja eigentlich sagen, dass Händler, Airlines, Airports sich ja eigentlich gemeinsam überlegen müssen, wie können wir halt diese gesamte Traveler Journey schöner gestalten und für den Reisenden am angenehmsten. Sprich, man müsste natürlich irgendwie die Beteiligten zusammenbringen und sagen, okay, komm, wir erstellen jetzt irgendwie ein gleiches Zielbild und überlegen uns irgendwie, was das bedeuten könnte und tauschen aber halt auch die relevanten Daten und Fakten aus. Also um halt dann auch voneinander zu lernen und sich dann auch zu sagen, okay, was können wir eigentlich dazu beitragen, beispielsweise im Bereich Security da mehr Komfort reinzubringen. Und genau, und aber alles halt immer mit dem Blick halt auf den Reisenden und da halt natürlich diese unterschiedlichen Fragmente, die man da in dem Ökosystem hat, halt zu verbinden und da in den offenen Austausch zu gehen.
Wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft werfen magst, in unserem Gespräch, welche Entwicklung siehst du denn in den kommenden Jahren im Bereich Flughafeninnovation? Ich meine, du bist ja da am Puls der Zukunft sozusagen.
Also ich glaube ganz stark an das ganze Thema Konnektivität, getrieben durch Air-Mobility-Lösungen. Also auch die Verbindung zwischen Flughäfen, Städten und Zielen im näheren Umkreis. Also was bedeutet das eigentlich für die Infrastruktur am Flughafen? Was macht das auch irgendwie mit dem zukünftigen Reisen aus? Ne? Also auch so nationale Verbindungen auch vor allem. Ne? Also welche Flughäfen sind dann eigentlich noch die relevanten großen Flughäfen, die angesteuert werden? Und das ist ja natürlich ein ganz großes Thema, aber natürlich auch sehr in die Zukunft gerichtet. Und dann halt das ganze Thema rund um autonomes Airports finde ich halt auch super spannend. Also sprich über selbstfahrende Flugzeuge und Fahrzeuge zu sprechen, ne? Also eine Automatisierung aller möglichen Prozesse. Ich meine, wir sprechen halt jetzt gerade darüber, wie das halt bei uns im Straßenverkehr ist. Aber am Ende muss man ja den Gedanken nur mal ein bisschen weiterspinnen. Und dann kann man sich das ja schon irgendwie in sehr, sehr, sehr ferner Zukunft vorstellen, dass das auch in diesem Mobility-Bereich irgendwann mal stattfinden wird. Und was natürlich auch für uns immer wieder wichtig ist, halt mit Blick auf die Zukunft, ist halt das ganze Thema rund um Sustainability. Also wie kann man halt das Ökosystem einfach nachhaltiger gestalten?
Okay. Wie sieht denn deiner Meinung nach die ideale Reiseerfahrung aus? Für dich als Person?
Die ideale Reiseerfahrung. Also meinst du jetzt konkret, wenn ich am Flughafen bin?
Ja, also wir haben ja vorhin über die Traveler Journey gesprochen. Also wie sieht Amandas ideale Traveler Journey aus?
Also vor allem wirklich, also das Thema seamless, ne, ist glaube ich für mich irgendwie so ein Riesenthema. Also am liebsten müsste ich nicht mal irgendwie mit so einem Device irgendwo hin, ne, weil dann habe ich ja schon wieder was in der Hand, sondern es funktioniert halt einfach irgendwie so kontaktlos. Das wäre einfach schon mal mega, ne? Und also kontaktlos und intuitiv. würde ich sagen. Also vor allem intuitiv in Richtung, was wir auch gerade hatten, das ganze Thema Wayfinding, wenn du am Flughafen bist. Also ich erlebe mich halt so oft, dass ich irgendwo ankomme und erstmal, ha, welches Gate, okay, wie lange brauche ich da hin? Ach, wo ist das jetzt nochmal genau? Also, und das ist ja dann schon, also es stört dich halt im Flow, ne, wenn du halt gehst.
Okay. Kann ich nachvollziehen, hätte ich auch gern.
Ja, und dann keine Verspätung, ne? Das ist natürlich ja, auch so ein Traum. Keine Schlangen, ehrlicherweise, auch nicht beim Boarding oder so, ne?
Ja, das ist halt auch, ich meine, auch da wieder, ich will auch aus den Nähkästchen geplaudert. Anders gesagt, es gibt ja mittlerweile Boarding-Gruppen.
Ja.
Schon seit längerem. Es interessiert fast nur keinen. Ab und zu, ja. Also das heißt, du kannst ja logischerweise dann auch nur mit deinem Device oder wo immer du deine Ticket hast, natürlich in Boarding-Gruppe dann auch noch boarden. Ich finde, das ist schon relativ besser geworden. Aber trotzdem ist dieses wirklich in Line anstellen, ne? Manchmal hast du zwei Checks. Ich war jetzt vor kurzem in England, da hatte ich zwei Checks, durch die ich irgendwie durch musste, also zwei Lines, in denen du stehen musstest. Und da wäre es natürlich cool, da bin ich vollkommen bei dir. Also mal so als Vision gesehen, alles seamless und wirklich ohne Wartezeiten, durchgeroutet, beruhend auf natürlich Datenanalysen, KI, Verbindung von verschiedenen Systemen, Infrastruktur, Flughafen, na, wäre das natürlich ein Idealbild.
Ja, total. Ja. Und ich würde halt noch einfach dazu addieren, dass ich halt, also ich finde halt mit einem idealen Reiseerlebnis verbinde ich natürlich aber auch Themen wie, ich will aus meiner Bubble rauskommen, weißt du, ich will irgendwie was erleben, also dieses Bedürfnis von Reisenden einfach, ne? Und ich will irgendwie von anderen Kulturen und Menschen lernen, ich will neue Erfahrungen sammeln. Und also ich würde mir persönlich wünschen, dass ich all das auch irgendwo am Flughafen erleben kann und dafür schon so ein erstes Verständnis irgendwie erhalte. Und am Ende sind ja auch so Kultur und Kunst, das sind ja auch so Themen, die verbinde ich zum Beispiel auch, wenn ich verreise. Und das ist ja irgendwie toll, wenn ich im ersten Touchpoint schon ein Gefühl dafür habe, so was erwartet mich da eigentlich.
Vielleicht noch kurz zum Abschluss, Amanda. Und zwar vielleicht eine bisschen persönliche Frage, aber ich glaube, das könnte auch die Hörer interessieren. Oder ich bin mir sicher, es interessiert die Hörer. Du hast ja einen mega spannenden Job, sehr viele Herausforderungen, sehr viel Komplexität, die du bewältigen musst. Du beschäftigst dich natürlich auch viel mit Zukunftsthemen, was stellenweise sicherlich herausfordernd ist. So, vielleicht das falsche Wort, aber welche Lektion oder Erfahrung hast du denn aus deiner Arbeit gezogen, was du den Hörern oder was du gerne mit den Hörern mal teilen würdest oder mitteilen möchtest?
Es gibt sehr viele Zukunftsszenarien und was ich persönlich immer so spannend finde, ist, dass wir können halt die Richtung bestimmen, ne? Und wir können sie auch mitgestalten, aber wir werden halt niemals vorhersagen können, wo es genau hingehen wird. Und das ist ja das Spannende, sich mit diesen Szenarien auseinanderzusetzen. Und in diesem Rahmen halt auch einfach für mich, was mir halt auch sehr bewusst geworden ist, so in den letzten 1-2 Jahren, ist wirklich so diese Balance zu halten zwischen Technologisierung und Menschlichkeit. Und natürlich aber auch so diese Ambivalenz, die damit einhergeht, die halt zu verstehen und da halt auch zu überlegen, okay, was macht denn eigentlich Sinn? Welchen Grad an Technologisierung können wir eigentlich brauchen und auch im direkten Kontakt zum Mensch? Wie sinnvoll ist das eigentlich?
Aber Amanda, bevor ich dich jetzt wirklich entlasse aus dem Gespräch, du hast mir eine Frage noch nicht am Anfang beantwortet. Und zwar, was bedeutet Komplexität für dich und wie gehst du damit um?
Stimmt. Ich habe dazu tatsächlich so, ja, wie so eine kleine Anekdote oder einen kleinen Spruch. Und zwar sage ich immer dazu dann, wie frisst man einen Elefanten? Stück für Stück. Also das heißt halt immer, Komplexität überwinde ich halt schrittweise und ich kann sie halt auch nur minimieren, ne? Und das bedeutet halt auch, dass ich ja auch immer wieder auf neue komplexe Sachverhalte stoße und entscheidend ist in dem Moment dann, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich diese ganzen komplexen Momente erlebe. Und wie kann ich mich dem Sachverhalt annähern? Also wie kann ich quasi diese Komplexität in Stücke brechen, um alles dann auch verdaulich zu machen? Also so die Reduktion eigentlich auf das Wesentliche am Ende. Und ich glaube halt, das macht ehrlicherweise, macht die Komplexität unser Leben ja auch so spannend. Und das ist ja dann irgendwie so diese Ambivalenz auszuhalten zwischen Komplexität, aber auch eine Einfachheit, die man sich irgendwo dann auch wünscht.
Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, die sicherlich auch zum Denken anregen. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange reden über verschiedene Themen. Wir konnten heute auch nur wirklich die Oberfläche ankratzen. Ich bin mir sicher, wir sehen uns in naher Zukunft wieder und schauen, was alles umgesetzt wurde. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.